rechnen, ebenfalls aus der Menge A, sodass die wechselseitige Verknüpfung von A und A hoch minus 1 jeweils das neutrale Element E ergibt. Ja, darüber hinaus haben wir noch eine Eigenschaft, die Kommutativität, wenn Sie also bei der Verknüpfung von zwei Elementen die Reihenfolge vertauschen, das spielt hier eine extra Rolle, wenn also für alle A, B gilt, dass A verknüpft mit B gleich B verknüpft mit A ist, dann spricht man von einer kommutativen Operation, also dann ist die Operation recht kommutativ oder die algebraische Struktur. So, spezielle Elemente sind jetzt sogenannte Gruppen. Gruppen sind algebraische Strukturen, A und Ring, sodass diese drei Gesetze hier immer gelten. Wir haben schon ein paar Beispiele von Strukturen kennen, die noch kleine Gruppen sind. Jetzt machen wir gleich ein paar Beispiele für Gruppen. Die einfachsten Beispiele sind die ganzen Zahlen mit der Addition, die rationalen Zahlen mit der Addition, die reellen Zahlen mit der Addition oder auch die rationalen Zahlen ohne Null mit der Multiplikation. Da können wir auch die reellen Zahlen oder die komplexen Zahlen einsetzen. Ja, man überlegt sich kurz, alle diese Sachen sind Gruppen, sie sind sogar abelsche Gruppen. Abelsche Gruppen sind also solche, die auch das Kommutativgesetz erfüllen. Können wir uns kurz die ganzen Zahlen anschauen. Assoziativ ist klar, die Addition ist assoziativ, das heißt, es gibt hier das Assoziativgesetz. Es gibt ein neutrales Element, hier auf dem Ring haben wir Plus. Es soll also gelten, a plus e ist gleich e plus a ist gleich a. Und das soll gelten für alle ganzen Zahlen a. Ja, dann sehen Sie, dass Sie e gleich 0 einsetzen müssen, damit diese Gleichung funktioniert und gültig ist. Und e gleich 0 ist aber eine ganze Zahl. Also es gibt hier ein neutrales Element. Und es gibt auch zu jeder ganzen Zahl eine diverse ganze Zahl, die dann in dem Fall minus a ist. Bei der Multiplikation, also bei der rationalen Zahl, bei der reellen Zahl, ist das analog. Bei der Multiplikation ohne 0 beispielsweise haben wir das genauso. Die Multiplikation ist assoziativ, wir haben also das erste Gesetz. Jetzt suchen wir eine Zahl, eine rationale Zahl ungleich 0, die wir e nennen, sodass a multipliziert mit e gleich e mal a gleich a ist. Na, Sie sehen, lösen Sie diese Gleichungen auf. E muss gleich 1 sein. 1 ist eine rationale Zahl, ungleich 0. Ja, da kann auch nichts passieren. Es gibt also ein neutrales Element, und das ist 1. Und diverse Elemente findet man auch leicht. Wenn Sie sich eine rationale Zahl ungleich 0 vorgeben, dann suchen Sie nach einer rationalen Zahl, die wir a und minus 1 bezeichnen, sodass a multipliziert mit a und minus 1, dasselbe ist wie a und minus 1 mal a, und das soll immer gleich 1 sein, weil 1 ist das neutrale Element. Na, dann sehen Sie, denken Sie, 1 dividiert durch a, also a und minus 1 gleich 1 durch a, und das ist immer definiert, wenn Sie rationale Zahlen ungleich 0. Genau. Also das sind Beispiele für a-bische Gruppen. Also das tritt auf. Algebraische Strukturen, die diese Gesetze erfüllen, treten natürlicherweise auf. Das ist also nicht überraschend. Wir haben es ja in Anlehnung an die uns bekannten Rechtregeln aufgesucht, diese Gesetze. Weitere Beispiele. Wir haben in der Graphentheorie bereits die Adjazenzmatrix kennengelernt. Adjazenzmatrix war so quadratische Schemata, mit denen man rechnen konnte. Allgemein, also nennen wir A, B, C, D. So etwas ist eine 2x2 Matrix und wir haben schon gesehen, man kann mit solchen Matrixen rechnen. Man kann solche 2x2 Matrixen addieren. indem man einfach komponentenweise addiert. Also wenn man eine zweite Matrix XYZB dazu addiert, dann soll diese Addition folgendes Ergebnis haben: A plus X, B plus Y, C plus Z und D plus W. Auf die Art und Weise ist eine Addition auf der Menge der 2x2 Matrizen definiert. Sie können natürlich rechnen. Sie können sich auch vorstellen, das muss nicht 2x2 sein. Ich kann auch Matrizen nehmen mit 15 Teilen und 15 Spalten und genauso rechnen. Ganz allgemein können wir also sagen, wir nehmen R hoch n kreuz n, nur das bezeichnet, die Menge aller n mal n Matrizen, n Zeilen, n Spalten. Und mit so einer Addition, das heißt Addition einfach komponentenweise, indem Sie einfach den Eintrag aller Zeile oder der roten Spalte der beiden Matrizen addieren, und das ist der Eintrag an der Zeile und der roten Spalte, der Ergebnismatrix. Also in analoger Weise rechnen, dann haben Sie also hier eine Menge von bestimmten Gebieten, ja, immer n Matrizen, und eine Addition, die auf diesen n mal n Matrizen definiert ist. Man sieht natürlich sofort, wenn ich die Reihenfolge hier vertausche, dann heißt das nur, dass ich in allen Komponenten hier die Reihenfolge vertausche. Das ist aber einfach addiert in reellen Zahlen. Also diese Addition ist kommutativ. Ähnlich sieht man, dass diese Addition assertiv ist. Also wir haben hier eine zumindest einmal eine Halbgruppe. Und natürlich gibt es hier auch ein neutrales Element. Es wäre in dem Fall Matrix 0, 0, 0 und 0. Die sogenannte Null-Matrix ist also das neutrale Element dieser Addition. Und invertieren können Sie auch, wenn Sie diese Matrix hier hernehmen, A, B, C, D, plus, und ich möchte jetzt passend X, Y, Z und D finden, sodass die Null-Matrix herauskommt. Ja, dann sehen Sie natürlich, nehmen Sie die Matrix minus A, minus B, minus C und minus D. Und wenn Sie diese Matrix A, B, C, D addieren, erhalten Sie die Null-Matrix. Das heißt, es gibt hier auch in jeder Matrix eine inverse bezüglich der Addition. Wir können also invertieren bezüglich der Addition und daher ist auch diese Menge in dieser Addition eine Null. Matrizenmultiplikation haben wir auch definiert, wir haben Potenzen von Addizienzmatrizen betrachtet. Bei der Matrizenmultiplikation ist es aber nicht so, dass es immer eine Inverse gibt. Da muss man voraussetzen, dass die sogenannte Determinante gleich Null ist. Das werden wir dann im dritten Kapitel, wenn wir mit linearer Algebra uns beschäftigen, aber genauer uns anschauen. Ein weiteres Beispiel, das vielleicht ein bisschen anders geartet ist, nehmen Sie eine beliebige Menge und betrachten Sie die Struktur Potenzmenge von M mit der symmetrischen Differenz. Also zur Erinnerung, die Potenzmenge von M ist also die Menge aller Teilmengen der Menge M. Und das heißt, die Elemente, die hier in Frage kommen, mit denen wir rechnen, sind also Teilmengen von M. Und symmetrische Differenz, war wie definiert, A Delta B ist gleich A ohne B vereint mit B ohne A. Das ist die symmetrische Differenz. Das ist die Druckpopulation, mit der wir wissen, dass es eine Gruppe ist, aber wird sich gleich herausstellen. Also das ist die Operation, diese algebraische Struktur, mit der wir arbeiten. Das heißt, Sie nehmen zwei Teilmengen von M, bilden diese Menge hier, also die Menge aller Elemente, die in A sind, aber nicht in B oder in B, aber nicht in A. Ja, dann ist das wieder eine Teilmenge von M. Das heißt also, diese Operation ist abgeschlossen, wenn wir die symmetrische Differenz von zwei Teilmengen von M bilden, Also wenn wir jetzt eine Elemente der Potenzmenge irgendeiner Menge M mit der symmetrischen Differenz verknüpfen, heißt das, dass wieder irgendwas aus N herauskommt, aus der Potenzmenge von M. Führt also nicht hinaus aus dieser Menge. Das Ganze ist also abgeschlossen. Und jetzt kann man sich überlegen, ob da diese Eigenschaften gelten. Ja, Assoziativität, sage ich Ihnen, wie sie geht, man kann es nachrechnen, ja, man muss halt schauen, was da für Menge herauskommen. Dann macht man sich eine Elementtabelle, die das in den Übungen gemacht haben. Also man kann nachrechnen, dass A Delta B Delta C das gleiche ist wie A Delta B Delta C. Und das Nachrechnen ist in einer Elementtabelle. Ist nicht schwer und auch nicht besonders interessant. Also das glauben Sie mir einfach, wenn Sie es nicht glauben, dann mögen Sie das nachrechnen. Also das ist eine assoziative Struktur, das heißt, das ist zumindest eine Halbgruppe. Das nächste ist, gibt es ein neutrales Element? Gibt es ein neutrales Element, nennen wir es einmal E. Und dieses neutrale Element muss was erfüllen? Es muss gelten E Delta A, muss gleich sein A Delta E und das Ganze muss ein A sein. Und so für jede Menge A, für jede Teilmenge von M, muss das gelten mit demselben E. Ja, Sie sehen natürlich, ich möchte also, dass wenn ich hier E einsetze, anstelle von B, ja, Sie sehen sogar noch mehr, dass ich mir die eine der beiden Gleichungen hätte sparen können, denn man sieht jetzt vielleicht, dass A Delta B natürlich das gleiche ist wie B Delta A. Ja, das ist ja vollkommen symmetrisch bezüglich A und B. Wenn Sie da A und B vertauschen, heißt das ja nur, dass der Term hier hin wandert, der Term wandert hier hin, aber die Vereinigung ist ja kommutativ, also da passiert gar nichts. Das heißt also, diese Operation ist sogar eine kommutative Operation. Das heißt, alles, was wir wollen, ist einfach eine Menge E finden. Wenn ich hier E einsetze, soll hier die Menge A herauskommen. Ja, da vereinigen Sie immer mit etwas, was außerhalb von A liegt. Also das hilft uns nicht. Das heißt, hier müssen wir schon die ganze Menge A nehmen. Ja, dann brauche ich hier zum Beispiel die leere Menge. Dann passiert mir auch hier nichts. Und Sie sehen, also wenn Sie die leere Menge nehmen, E ist gleich leere Menge, dann erfüllt diese Menge genau diese beiden Gleichungen hier. Das heißt, es gibt ein neutrales Element in dieser Struktur und das ist die leere Menge. Die leere Menge ist natürlich immer in der Potenzmenge von M drinnen, weil die leere Menge immer eine Teilmenge einer leeren Menge ist. Also es gibt ein neutrales Element und das ist die leere Menge. So, wenn es ein neutrales Element gibt, dann kann man natürlich schauen, ob man Elemente der Potenzmenge auch invertieren kann. Das heißt, ob ich zu einem gewissen A oder zu jedem A immer ein A hoch minus 1 finden kann. Was muss gelten? Es muss gelten A Delta A hoch minus 1. Die umgekehrte Gleichung können wir sparen, weil die Operation ja eh kommutativ ist. Das muss gleich der Leermenge sein. Ja, Sie sehen, wie schafft man das? Die Vereinigung von zwei Mengen ist leer, wenn beide Mengen leer sind. Also wenn A gleich B ist, steht hier die leere Menge und hier auch. Also nehmen Sie einfach A hoch minus 1 gleich A und Sie haben eine Inverse gefunden. Ein Inverses der Menge A. Das heißt, jede Menge, jedes Element der Potenzmenge von M ist bezüglich der symmetrischen Differenz zu sich selbst invers. A minus 1 ist die gleiche A. Jedes Element ist zu sich selbst invers. Das heißt also, diese Struktur hier, Menge aller Teilmengen einer beliebigen Menge M mit der symmetrischen Differenz, das ist eine Gruppe. Und eine Gruppe heißt, wir können da drinnen so rechnen wie mit reellen Zahlen. Auch wenn es ganz andere Objekte sind. Auch eine noch ein bisschen sich eine anders geartete Gruppe, aber nichtsdestotrotz weniger wichtig ist die sogenannte Sn. Das ist die Symmetriegruppe. Das ist die Menge aller Abbildungen Pi von 1 bis n nach 1 bis n mit der Eigenschaft, dass Pi bijektiv ist. Also die Menge aller bijektiven Abbildungen einer endlichen Menge in sich selbst. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir diese Abbildung Pi schreiben, in der Form, betrachten wir jetzt einmal vielleicht einen Spezialfall n gleich 9, dann können wir die 9 Elemente und darunter die Bilder, 3, 8, 7, 4, 6, 1, 5, 9, 2, das Ganze sei so zu lesen, da stehen die Elemente von 1 bis n in der ersten Zeile und in der zweiten Zeile stehen jeweils die Bilder. Das heißt, dieser Dreier hier, der dort da steht, ist nichts anderes als Pi von 1. Dieser Achter ist Pi von 2 und so weiter. Der Dreier hier ist Pi von 9. Also darunter stehen von den Bilder dieser ersten neun positiven natürlichen Zahlen. Jede Permutation lässt sich so anschreiben. Und weil das Ganze bijektiv ist, heißt es, dass je zwei verschiedene Elemente verschiedene Bilder haben. Es können nicht zwei verschiedene Elemente dasselbe Bild haben. Das heißt, in der zweiten Zeile kommt keine Zahl doppelt vor. Sonst wäre die Abbildung ja nicht bijektiv. In der zweiten Zeile muss aber jede Zahl, die in der ersten Zeile steht, auch vorkommen. Denn analog, das mögliche Bild ist, tritt auch tatsächlich als Bild auf. Das heißt, in der zweiten Zeile kommt jede Zahl der ersten Zeile genau einmal vor. Und deswegen können wir uns eine Permutation auch immer so vorstellen, dass man kommt auf der Name, dass das einfach eine andere Anordnung der Zahlen von 1 bis n. Sie ändern einfach die Reihenfolge. Ja, Sie nehmen aber kein Element weg oder geben keines dazu. Sie ändern einfach die Reihenfolge. Normalerweise, wenn wir jetzt Folgendes machen, wir nehmen diese Menge, Sn mit der Operation Ring, und zwar Ring soll die Komposition von Funktionen bezeichnen. Sie erinnern sich, wenn Sie zwei Funktionen haben, dann können Sie eine Funktion f von g definieren, indem Sie einfach Folgendes sagen, f von g von x soll definitionsgemäß f von g von x sein. Das heißt, ich wende zuerst die Funktion g an und auf das Ergebnis wenden Sie die Funktion f an. So, was passiert, wenn man jetzt zwei Permutationen auf die Art und Weise hintereinander schaltet? Jetzt wenden Sie zuerst eine Permutation an, das heißt, Sie verändern die Reihenfolge der Elemente. Permutation ist ja nichts anderes. Und jetzt nehmen Sie noch eine Permutation, das heißt, Sie verändern die Reihenfolge der Elemente noch einmal. Was ist passiert? Letztendlich haben Sie wieder nur die Reihenfolge der Elemente in irgendeiner Weise verändert. Das heißt, Sie bekommen wieder alle Elemente geliefert und jedes genau einmal. Mit anderen Worten, wenn f und g bijektiv sind, auf einer endlichen Menge, auf der unendlichen funktioniert das genauso, dann ist auch die Zusammensetzung f und g bijektiv. Das heißt, diese Operation hier ist abgeschlossen auf der Menge Sn, auf der Menge aller Bijektionen, der Menge 1 bis n in sich selbst. Verknüpfung zweier Bijektionen ist wieder eine Bijektion. Das heißt, das hier ist eine algebraische Struktur. Eine algebraische Struktur kann jetzt, wenn wir Glück haben, eine Gruppe sein. Das heißt, wir können da einfach ganz normal rechnen. Zahlen, habe ich die reellen Zahlen. Dann schauen wir uns an. Ist das Ganze assoziativ? Dann muss Folgendes gelten. F in G in H ist gleich F in G in H, als wir Funktionen und die Komposition von Funktionen besprochen haben. Sie sehen, was passiert. Wenn Sie ein X einsetzen, dann wenden Sie zuerst H an, danach G, danach F. Und Sie bekommen also F von G von H von X. Und zwar egal, wie Sie die Klammer haben. Also das heißt, das gilt. Diese Operation ist assoziativ. Nun, dann kann man weiter fragen, wie schaut mit der Zeiteneigenschaft aus? Gibt es ein neutrales Element? Gibt es ein Element E, sodass E in F gleich F in E gleich F ist? Auch da haben wir bereits eine Funktion eingeführt, die das macht. Sie erinnern sich an die identische Abbildung, ja? Die Identität auf der Menge, auf der sie operiert. Das ist also eine Abbildung von der Menge in die Menge. Und was macht sie? Sie macht eigentlich gar nichts. Ja, jedes X wird abgebildet auf sich selbst. Das ist die sogenannte identische Abbildung. Und diese Abbildung ist natürlich bijektiv, weil das heißt ja jetzt nichts anderes. Die identische Abbildung, Sie haben in der zweiten Zeile hier einfach dasselbe Stellen wie in der ersten Zeile. 1 wird auf 1 abgebildet, 2 auf 2, 3 auf 3 und so weiter. 9 wird auf 9 abgebildet. Sie erhalten also in der zweiten Zeile wieder jedes Element genau einmal. Damit ist die Abbildung injektiv und surjektiv, also wieder bijektiv. Also diese Abbildung ist sicher in der FN. Das ist eine Bijektion. Also die Identität, ich lasse jetzt den Index weg, ist sicher in der SN. Und die Identität ist eine solche Funktion, denn es gibt ja Identität verknüpft mit F. Wenn ich da ein X einsetze, heißt es, Sie wenden zuerst F an, dann erhalten Sie F und X. Nachher wenden Sie die Identität an, die tut aber nichts. Das heißt, es bleibt bei F und X. Wenn Sie es umgekehrt machen, Sie nehmen die X und wenden zuerst die Identität an, das heißt, Sie tun gar nichts eigentlich, und nach Ihr F, dann erhalten Sie wieder F von X. Also das Gleiche. Und letztendlich leistet diese Abbildung und diese Abbildung genau dasselbe wie F. Und wenn Sie X einsetzen, erhalten Sie F von X. Das heißt, die Identität erfüllt diese Gleichung. Die Identität ist also das neutrale Element der symmetrischen Gruppe SN. Ja, und wenn wir das Ganze schon symmetrische Gruppe nennen, dann wird es wohl eine Gruppe sein. Dann muss es wohl auch inverse Elemente geben. Inverse Elemente, das heißt, für alle F soll ein F hoch minus 1 existieren, mit der Eigenschaft, dass F verknüpft mit f hoch minus 1, gleich f hoch minus 1 verknüpft mit f. Und da soll immer das neutrale Element, also die Identität, herauskommen. Ja, und Sie sehen dann, die Bezeichnungsweise ist auch schon genau so, wie wir es bei den Funktionen gehabt haben. Wenn f eine bijektive Funktion ist, dann existiert die dazu inverse Funktion, die also genau diese Eigenschaft hat. Wenn Sie x auf f von x abbilden und dann f hoch minus 1 darauf anwenden, bekommen Sie die x wieder zurück. Die inverse Funktion gibt es genau dann, wenn f eine bijektive Funktion war. Und hier sind lauter bijektive Funktionen. Das heißt, alle diese Funktionen haben eine Inverse. Zu jedem f aus Sn gibt es ein passendes f hoch minus 1. Dass diese beiden Gleichungen erfüllen. Das f bringt f hoch minus 1 und f hoch minus 1 und f jeweils das neutrale Element, die Identität. Also, das hier nennt man die symmetrische Gruppe so dieses Rechnen ein bisschen zu vereinfachen, beziehungsweise die Darstellung auch etwas kompakter zu machen, kann man Elemente der symmetrischen Gruppe mit Hilfe der sogenannten Zyklenschreibweise darstellen. Also wenn Sie sich Folgendes vorstellen, Sie haben ein Element 1 und 1 wird abgebildet auf Pi von 1. Dieses Pi von 1 wird abgebildet auf Pi von 1 und so weiter. Sie haben aber nur ähnlich viele Elemente. Das heißt, irgendwann landen Sie wo? Wo Sie schon waren. Wie könnte das passieren? Na, es kann so weitergehen und vielleicht gehen Sie hinein in diesen Zyklus. Das kann aber nicht sein, weil dann hätten Sie hier einen Knotenpunkt, wo Sie sowohl von der Seite als auch von der Seite kommen. Das heißt also, dieses Element hätte zwei Urbilder bezüglich Pi. Dann wäre aber Pi nicht injektiv. Das kann also nicht passieren. Der Zyklus kann sich nur so schließen, dass Sie wieder beim Originalelement 1, wo Sie gestartet sind, landen. Ja, das funktioniert natürlich mit jedem Element hier. Das heißt, jedes Element liegt in einem Zyklus bezüglich Pi. Ja, wenn wir uns das hier anschauen, dann können wir diese Zyklen einfach aufschreiben, indem wir die Elemente nacheinander aufschreiben. Ja. Nehmen Sie ein Element, schreiben Sie dahinter das Bild des Elements, dahinter das Bild und so weiter, und wenn sich der Zyklus schließt, machen wir eine Gabel. Also wir fangen an mit 1. 1 wird abgebildet auf 3. 3 wird abgebildet auf 7. 7 wird abgebildet auf 5. 5 wird abgebildet auf 6. Und 6 wird wieder abgebildet auf 1. Der Zyklus schließt sich. Wir haben aber noch nicht alle Elemente. Das Element 2 beispielsweise fehlt uns noch. Das heißt, das Element 2 muss in einem anderen Zyklus liegen. 2 wird abgebildet auf 8. 8 wird abgebildet auf 9. Und 9 auf 2, der Zyklus schließt sich. So, das Element 4 haben wir noch nicht dabei. Das muss also wieder in einem anderen Zyklus liegen. 4 wird abgebildet auf sich selbst. Der Zyklus schließt sich sofort. Fehlt uns noch was? Nein, wir haben bereits 9 Elemente. Das heißt also, wir haben jetzt diese Darstellung, das ist die sogenannte Zyklendarstellung einer Permutation, also eine sehr kompakte Schreibweise, mit der man auch bequem rechnen kann. Wenn wir uns zum Beispiel Folgendes anschauen, wir finden in der S3 beispielsweise und wollen ausrechnen, was ist das verknüpft mit 1, 3, 2. Das können Sie jetzt sehr einfach ausrechnen, indem Sie einfach schauen, was passiert mit den Elementen. Verknüpfung heißt, die rechte Abbildung wird zuerst angewandt, danach die linke Abbildung. Das heißt, wir müssen mal schauen, aus 1 wird 3 und 3 bleibt 3. Das heißt, insgesamt wird aus 1 3. Jetzt müssen wir schauen, was passiert mit dem Dreier. Der Dreier wird auf 1 abgebildet. Bei der zweiten Abbildung wird dieser 1er übernommen und auf 2 abgebildet. Also insgesamt wird unser Dreier zu einem Zweier. Ja, und der Zweier, der bleibt ein Zweier bei dieser Abbildung, wird als Input in diese Abbildung gegeben und dort zu einem Einser. Das heißt, der Zyklus schließt sich. Und so haben wir ganz leicht das Produkt dieser beiden Funktionen abgebildet. Also so kann man in der Symmetriegruppe ganz bequem rechnen mit Hilfe der Zykeldarstellung. Auch invertieren ist leicht. Wie invertieren Sie diese Funktion? Wenn wir diese Züge, also diese Permutation hernehmen, das ist 1, 3, 7, 5, 6, 2, 8, 9 und 4. Und Sie nehmen diese Funktion und berechnen dazu die Inverse. Was machen Sie? Ja, die Inverse muss sozusagen genau zurückgehen, ja, wenn Sie von irgendeinem x auf ein pi von x gekommen, dann muss die Inverse, also die f, ja, mit pi, ja, dann muss die Inverse dieses pi wieder auf das x zurückbringen. Schauerweise, ja, da muss insgesamt von die Identität herauskommen. Und das kann man hier sehr leicht realisieren. Denn Sie sehen, 1 wird auf 3 abgebildet. Also muss 3 bei der Inversen auf 1 abgebildet werden. 3 auf 7, also muss es bei der Inversen umgekehrt sein. 7 auf 5, also muss die Inverse 5 auf 7. Das heißt, Sie drehen hier die Reihenfolge um. Ja, das heißt, ich gehe den Zyklus in die andere Richtung. 6, 5, 7, 3, 1. 9, 8, 2. Und 4. Und das ist die Inverse. Das ist recht leicht zu invertieren, wenn man die Zyklendarstellung mal parat hat. So, mit dieser Darstellung wollen wir uns jetzt noch eine andere Gruppe, die mit der symmetrischen Gruppe zu tun hat, anschauen, nämlich sogenannte Symmetriegruppen. Was ist das? Man kann mathematische Probleme sehr oft stark vereinfachen, indem man Symmetrien erkennt und diese Symmetrien ausnützt. Und damit man sie ausnützen kann, heißt es nicht nur, dass ich die Symmetrien sehe, also ich sage, ah, das ist symmetrisch, sondern dass man das auch in eine Sprache übersetzt, wie das, sagen wir, computertauglich wird, ja, rechnen, dass man rechnen kann. Also wir übersetzen die Symmetrien einer geometrischen Figur meinetwegen in eine sogenannte Symmetriegruppe. Und da schauen wir uns zum Beispiel an ein Quadrat. Und ein Quadrat, wenn Sie das anschauen, das Quadrat hat Symmetrien. Was Sie können, das Quadrat beispielsweise bezüglich dieser Achse, der senkrechten Achse, die durch die, also die klassische Streckensymmetrage der oberen und der unteren Seite ist, können Sie es spiegeln und es geht sich selbst über. Sie können das Quadrat drehen um 90 Grad und es geht sich selbst über. Das heißt, das Quadrat hat gewisse Symmetrien und jede solche Transformation eines Quadrates auf einen gleiches Quadrat, indem man einfach eine dieser Symmetrien ausnützt, kann ich interpretieren als eine Aktion auf den Eckpunkten. Ja, wenn Sie die Eckpunkte nummerieren, von 1 bis 4, dann heißt es, die Spiegelung, die ich Ihnen gerade erklärt habe, heißt einfach nichts anderes, als ich vertausche 1 und 2 und ich vertausche 3 und 4. Mit anderen Worten, ich bilde 1 auf 2 ab, 2 bilde ich auf 1 ab, 3 bilde ich auf 4 ab und 4 bilde ich auf 3 ab. Das ist eine Permutation. Denn am Ende, nach der Spiegelung, haben Sie wieder die Ecken, die 4 Ecken, die Sie vorher hatten, sind immer noch da, jede genau einmal. Also das ist eine Permutation. Und jetzt können wir uns überlegen, welche Symmetrien gibt es hier. Ja, die Identität ist aber sicher eine, der Symmetrie, wenn Sie nichts tun, geht Ihr Quadrat ja wieder in sich selbst über. Also die Identität ist eine Abbildung, die das Quadrat in sich selbst überführt. Dann gibt es die Spiegelung an dieser Achse. In der Zyklusschreibweise heißt es, 1 wird auf 2 abgebildet, 2 auf 1, der Zyklus schließt sich, 3 auf 4 auf 3 und der Zyklus schließt sich wieder. Das wäre also die Spiegelung, die ich angesprochen habe. Jetzt können wir natürlich auch entlang der Waagrechten spiegeln und bekommen hier 1, 4, 2, 3. Dann können Sie natürlich auch entlang einer Diagonale spiegeln und bekommen 1, 3 und 2, 4 auf dem Platz. Oder die andere Diagonale, wo 1 und 3 Platz da. So, jetzt können Sie das Quadrat noch drehen. Um 90 Grad heißt 1 geht über 2. 2 war da oben, geht also über 3. 3 nach 4. Und damit schließt sich der Zyklus wieder. Und Sie haben die Drehung um 90 Grad durch eine Permutation realisiert. Jetzt können Sie natürlich auch um 180 Grad drehen. Was passiert dann? Da tauschen 1 und 3 und 2 und 4 die Plätze. Und zu guter Letzt können Sie noch um 270 Grad oder um minus 90 Grad drehen. Genauso gut ist. Und was passiert? 1 geht über 4, 4 in 3, 3 in 2 und 2 in 1. Der Zyklus schließt. So, das ist also eine Menge von Permutationen. Das hier ist irgendeine Menge, das ist eine Teilmenge der S4. Die S4, die Permutationen auf 4 Elementen, jeder dieser Permutationen agiert auf den 4 Eckpunkten eines Quadrates, ist also eine Permutation von 4 Elementen. Und das Ganze ist also eine Teilmenge der Menge aller Permutationen auf 4 Elementen. So, jetzt kann man sich Folgendes überlegen. Nennen wir diese Menge A. Jetzt kann man sich Folgendes überlegen. Ist A mit der Komposition, also mit der Verknüpfung, ist das eine algebraische Struktur? Was müssen wir verlangen? Wir müssen verlangen, dass die Komposition von zwei solchen Abbildungen wieder eine solche Abbildung ist. Ja, das heißt also, wenn Sie hier eine dieser Abbildungen anlegen, Drehung um 90 Grad, Spiegel oder das Senkrechten hinterher, dann können Sie das durch eine Spiegelung realisieren. Beispielsweise. Und das geht immer. Das heißt, wenn Sie zwei Permutationen dieser Art hier anwenden und hintereinander ausführen, dann bleiben Sie in der Menge A drinnen. Das heißt also, diese Teilmenge der S4, die Menge A, ist abgeschlossen bezüglich der Komposition und ist daher eine algebraische Struktur. Was für eine Struktur ist es? Ja, wir haben gesehen, die Identität ist in A. Das heißt also, diese Struktur besitzt ein neutrales Element. Diese Struktur ist natürlich auch assoziativ, weil die Funktionenkomposition ist assoziativ auf der ganzen Menge S4. Das hier gilt für alle F, D und H auf S4. Also erst recht für die speziellen F, D und H aus A. Und wenn Sie sich einschränken und sagen, ich darf nicht alle nehmen, sondern nur bestimmte, dann ist das erst recht assoziativ, wenn es sogar im Allgemeinen assoziativ ist. Also Assoziativität vererbt sich immer auf Teilmengen. Das braucht man nicht besonders anschauen, wenn die große Struktur assoziativ ist, ist auch jede Teilmenge eine assoziative Struktur. Gut, neutrales Element gibt es. Gibt es inverse Elemente? Ja, natürlich. Wenn Sie das Quadrat spiegeln an irgendeiner Achse, dann machen Sie dieselbe Spiegelung noch einmal und sie sind wieder beim ursprünglichen Verdacht. Also jede Spiegelung ist zu sich selbst divers. Und wenn Sie das Quadrat drehen, egal wie, ja, dann drehen Sie einfach um denselben Weg Ihre Tour. Das ist wieder eine Drehung, die wir hier aufgelistet haben. Das heißt, auch jede Drehung besitzt eine Inverse, nämlich die Drehung in die andere Richtung um denselben Winkel. Das heißt, also jede Abbildung in A besitzt eine Inverse. Mit anderen Worten, A ist nicht nur eine Teilmenge der S4, sondern es ist eine Teilmenge der S4, die selber mit derselben Operation, mit der Funktionenkomposition, eine Gruppe bildet. A ist also eine sogenannte Untergruppe der S4. Was wir im Symbol da mit dem kleinen Gleichzeichen andeuten, A kleiner gleich S4 geschrieben, soll heißen, A ist eine Untergruppe der S4. Gut, und damit sind wir am Ende der heutigen Stunde.